Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Was gibt's denn für einen Tee?
Ich glaube, ich bin da. Was stand rum? Kamille. Nee, Salbei. Salbei-Mischung mit Eukalyptus. Auch einfach okay. So.
Kamille muss ich übrigens am Sonntag trinken.
Warum?
Weil Kamille gegen Schacht im Derby Glück gebracht hat.
Siehste. Aber Sonntag wird ein anderes Spiel, hat Lukas Böder gesagt.
Ihr merkt schon, wir sind schon mittendrin in der neuen Folge von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir reden über Teesorten. Und Teesorten sind kein ganz unwichtiges Thema für uns. Guten Morgen, Tino.
Guten Morgen, Jens. Und heute passt's wirklich, nachdem ich ja letzte Woche schwer von dir angegangen worden bin, als ich Guten Morgen sagte und es war schon 11.02 Uhr, kann ich heute sagen, es ist kurz nach 8 und selten hat ein Guten Morgen so gut gepasst.
Und ich hoffe, es ist ein guter Morgen. Wettertechnisch lässt das sich mal ganz gut an. Man sieht sogar die Sonne.
Das stimmt. Das stimmt. Sie lugt hinter den Häuserspitzen vor.
Ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir haben ja jetzt nicht eine tägliche Kommunikation, was ich manchmal auch bedauere. Aber Freitagabend ereilt mich eine Nachricht vom Kollegen Tino Meyer mit der Zeile, Sie nennen mich Experte. Dann hat er mir ein Bild geschickt von seinem Tipp. Er hatte getippt, Sandhausen gegen Bielefeld. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Tino Meyer ist in diversen Tippspielen drin. Aber von dem einen Tippspiel hat er mir ein Bild geschickt, da hat er 3:1 auf seinen SV Sandhausen gesetzt. Soweit ich weiß, ist das Spiel 1:0 ausgegangen. Aber er hat das Spiel natürlich und dieses Ergebnis schon für sich annektiert. Ich finde, wenn du dann auch schreibst, sie nennen mich Experte, du bist so ein bisschen der Olaf Scholz der Tippspieler. Also sich dann so ein bisschen selbst feiern, so ein bisschen Selbstlob verteilen, das gefällt mir schon ganz gut.
Du hast ja gesehen, warum ich etwas frohlockte am Freitagabend, weil ich der Einzige in der Runde war, der noch in Pfifferling in dem Moment einen Sieg auf den SV Sandhausen setzte. Und ich gehe mal die steile These ein und sage und wage zu behaupten, dass am Freitagabend ich nicht der Einzige in Fußball Dresden war, der die Daumen hielt für den SV Sandhausen. Man ist ja da als Dynamo-Fan auch ein bisschen flexibel und guckt auf die Tabelle und hat festgestellt, dass am Freitagabend der Sieg für Sandhausen, glaube ich, das bessere Ergebnis war.
Ja, sicherlich. Bielefeld leimt auch ein bisschen ab. Aber wollen wir da unseren Hörern noch kurz erklären, dass du quasi auch der SV Sandhausen der Tippspieler bist, weil soweit ich das lesen konnte, bist du auch nur auf Platz 10 stehend. Also so richtig berauschend ist deine Saison eben auch nicht. Als Hashtag-Experte kannst du dich eben auch nicht bezeichnen.
Ich wäre immer als Geheimfavorit verkauft unter dem Motto, ich hätte berufliches Insiderwissen. Und du weißt, wie das ist, wenn Sportjournalisten an Tippspielen, wenn es um Fußball geht, teilnimmt, dann kann man sich eigentlich nur blamieren. Weil man, glaube ich, zu viel Fachwissen und zu viel hineindeutet. Dann habe ich noch vergessen, den Spieltag mal zu tippen. Da fehlen mir noch weitere 10 Punkte. Du hast es also richtig eingeschätzt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, im Vergleich zu mir im Tippspiel steht das SV Sandhausen in der Drittliga-Tabelle noch gut da.
Oh, das ist aber, jetzt kommen wir zur Selbstkritik.
Olaf Scholz kritisiert sich ja hin und wieder auch selbst. Er hat jetzt gesagt, ich muss öfter mal auf den Tisch hauen. Das ist meine Lehre aus der Ampel. Und das, vielleicht ziehe ich auch mal eine Lehre. Ich muss noch konsequenter auf Überraschung tippen. Weil, das wissen wir, Dritte Liga ist Überraschung.
Ich würde ja am liebsten mit dir alle 10 Spiele, aber da wird die Zeit heute nicht reichen.
Jetzt erzähle ich dir noch eine Tippspiel-Anekdote. Und da kommen wir zu Dynamo. Meine Tochter hat sich gewünscht, sie möchte unbedingt auch mal so einen Spieltag tippen. Okay. In meinem Account.
Du, pass auf. Schlimmer kann es nicht werden.
Sagt der eine und denkt der andere. Und nachdem ich vergangene Woche ich mich darauf verlassen habe und wir es am Ende beide vergessen haben, sodass ich also gar nicht tippte zum Spielbeginn, haben wir das diese Woche nachgeholt. Also jetzt vor dem Wochenendspieltag. Und da hat sie Dynamo getippt, 2:1. Und also für Dynamo, logisch. Weil das hat sie auch durchgeholt, dass man besser immer für Dynamo tippt. Aha. Einfach so aus emotionalen Gründen, aber eben auch wegen mit Blick auf die Tabelle. Und am Ende habe ich mir wieder gesagt, du weißt, ich meine, danach ist man immer schlauer.
Nee. Naja, jetzt aber, sag mir nicht, dass du es im Gefühl hattest.
Nee, deswegen sage ich, das wäre jetzt zu viel. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, du, pass auf, wenn wir 2:1 für Stuttgart getippt hätten, hätten uns ja alle für verrückt erklärt, weil Dynamo hätte dann 3:0 gewonnen, hätte die zweite vom VfB souverän in Grund und Boden gespielt und wir würden dastehen wie die Deppen.
Insofern auch meine Erwartungshaltung. Wobei, jetzt musst du ja schon fast auf Außenseiter-Tipps gehen, Tino, um noch irgendwas aufzuholen.
Ja, und das ist dann wieder die Krux. Das ist dann wieder die Krux, wenn du einmal unter Druck gerätst, musst du Risiko eingehen. wenn du noch was reisen willst. Ansonsten, es ist das Familientippspiel, wenn ich dann am Ende Letzter wäre, stehe ich da und muss für alle grillen. Und du weißt, beim Grillen wiederum verhält sich es bei mir analog zum Champignon-Schneiden. Da habe ich großes Potenzial. Also da ist noch viel Luft nach oben, um es mal positiv und Olaf Scholz-like auszudrücken.
Werbung.
Wir sagen Danke an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Schaut auf der Website bei Radeberger vorbei. Egal ob edle Textilien, hochwertiges Merch oder die passenden Gläser für eure nächste Party, auf radeberger.de findet ihr alles, was das Fanherz begehrt. Und für alle, die noch tiefer eintauchen wollen, wie wär's mit einer Brauereiführung in Radeberg? Erlebt eine der modernsten Brauanlagen, die Geheimnisse hinter den Biersorten und genießt eine exklusive Verkostung. Bucht euer Abenteuer jetzt und taucht ein in die Kunst des Bierbrauens. Prost, alles weitere auf radeberger.de. So, bevor wir uns dem Samstag nähern, du warst laufen, aber du hast ja nicht den Frust von der Seele gelaufen, sondern du bist am Samstag schon Vormittag gelaufen vor dem Spiel. 25 Kilometer, Wahnsinn.
Der lange Lauf am Wochenende, so wird das trainingsmethodisch beschrieben.
Und für was? Also ist das jetzt schon Training für Berlin oder für den Marathon, den du uns nicht verraten willst?
Könnte zweiteres sein. Um sofort von mir abzulenken, weißt du, wer am Samstag auch 21 Kilometer gelaufen ist? Und wer auch eine große Laufkarriere anstrebt? Und das immer wieder bei Dynamo.
Okay.
Na, weißt du es oder weißt du es nicht? Du weißt es nicht.
Nee, woher soll ich es jetzt wissen? Also es kann kein Spieler gewesen sein.
Torwart. Torwart bei Dynamo gewesen. Hast du kürzlich erst gesehen? Falsch. Hast du kürzlich erst gesehen? Wissen wir, kann natürlich sein, dass du Thomas Köhler kürzlich gesehen
hast. Thomas Köhler habe ich Sonntag beim Handball gesehen.
Ah, okay. Nee, ich sage, hast du gesehen kurz vorm Jahreswechsel? 10 Tage vor Weihnachten hast du den gesehen. Da stand da auch ein Tor.
Ach, Keller.
Axel Keller wird jetzt Läufer.
Du siehst, Axel Keller vielleicht mal einladen. Also,
wir kriegen euch alle. Wir kriegen euch alle, Jens. Auch du wirst noch Läufer. Mit besten Grüßen an Paul Will an dieser Stelle. Ich kann dir sagen,
läuft
Paul...
Läuft nicht. Läuft seitdem, überhaupt nicht. Nee, weil du mir ja immer erzählt hast, der SV Darmstadt, die greifen noch in den Aufstiegskampf ein. Jens, pass auf. Ich würde die steile These schon mal wagen, mit dem SV Darmstadt und dem Aufstiegskampf in Liga 2, das wird in dieser Saison nichts mehr. HSV und Köln.
Da zitiere ich den Paul Will am 13. Januar in Pirna, als wir zusammen kochten. Ja, jetzt über Aufstieg zu reden, das wäre auch komplett falsch. Wir müssen erst mal gucken und da hat er recht behalten. Das ist ein Experte.
Ja, aber trotzdem, also so steil die hochgegangen sind, so steil fliegen sie jetzt wieder runter. Habe ich so ein bisschen Eindruck bei den Lieden.
Ist krass, oder? Das ist so in etwa der gleiche Saisonstart oder sag mal Rückrundenstart, wie die Hinrunde begonnen hat. Und das immer wieder bei Dynamo. Habe ich das Gefühl jetzt auch so ein bisschen, ich weiß es nicht so richtig. Weil es ging ja, wir haben ja Dynamo jetzt schon dann doch eher besser gesehen und dann fiel mir jetzt ein, der Saisonstart war jetzt ja auch nicht so super. Der war okay.
Was? Aber da waren ja. In der Hinrunde?
Dynamo war okay.
Der war gut.
Ja, gut, aber der war jetzt nicht so, ich meine, der war jetzt nie wieder Dezember, wo du 4, 5 Spiele in Folge gewonnen hast.
Du hattest ja eigentlich nur die Niederlage im Schacht.
Naja.
Du hast bis gegen 1860 München alle Spiele gewonnen, mit Ausnahme der Niederlage gegen Schacht. Und du hattest noch das tolle Pokalspiel gegen Düsseldorf.
Was ja.
Der Saisonstart war, der war super. Und ich gucke ja eh nur auf die Ergebnisse. Also von daher, das war super. Gerade das Spiel gegen Düsseldorf.
Das ist jetzt Pokal. Jetzt
auch anzujammern.
Nein, das ist ja Pokal, das läuft ja außen vor, wenn wir auf die Liga gucken. Du meinst, wenn du es emotional meinst, da bin ich bei dir. Ne? Dann war der spät Sommer, der Frühherbst natürlich überragend. Dann kam ja so ein bisschen der triste Herbst, ehe wir dann im goldenen Dezember waren.
Ehe wir jetzt weitermachen mit der Jahreszeitenkunde vom Kollegen Tino Meyer, sprechen wir über Dynamo Dresden. Das machen wir mit einem, der längere Zeit jetzt nicht mit dabei war. Wir freuen uns umso mehr, dass es heute mal wieder der Fall ist. Schreibt für die Kollegen der Bild, ist langjähriger Dynamo-Beobachter und Begleiter Tim Schlegel. Tim, guten Tag.
Ich grüße euch, guten Morgen.
Welcher Song von Andrea Berg, denn es war ja das Andrea Berg-Spiel, es wurde in Groß-Asbach gespielt, passt denn am besten zum Dynamo-Spiel am Samstag? Die Gefühle haben Schweigepflicht, warum nur träumen? Ich werde lächeln, wenn du gehst, bittersüße Zärtlichkeit oder du hast mich 1000-mal betrogen?
Also spontan würde ich fast sagen Letzteres, weil ich versprochen auch. Wurde den Dynamo-Fans in Groß-Asbach was ganz anderes als das, was dann auf dem Silbertablett serviert wurde.
Ich bin für das Erste, die Gefühle haben Schweigepflicht.
Na gut, dann ist die Folge heute beendet, dann machen wir jetzt Kehr aus, oder?
Nee, ich würde es analytisch versuchen.
Okay.
Ohne Gefühle. Ich habe mich am Wochenende schon genug aufgeregt.
Aber du, Timmy, hast doch gleich mal rausgefunden, dass Andrea Berg, weil wir nun von der gerade gesprochen haben, gar nicht vor Ort war. Die ist gerade in Österreich auf Tournee.
Richtig, die macht eine große, kann man schon fast sagen, Europatournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Und ich hatte mit ihrem Mann Uli Färber telefoniert zuvor, der ja quasi das Aushängeschild schlechthin ist von der SG Sonnenhof Groß-Asbach, die auch mit gegründet hat. Und er sagte, ja, wir wären sehr gerne gekommen, wie viele andere in Groß-Asbach auch, aber leider, die Tournee steht da im Wege und am Samstag hatte sie tatsächlich ein großes Konzert in Wien.
Da SG Sonnenhof Groß-Asbach geht es aber auch nicht mehr so gut, oder? Die großen Tage sind vorbei.
Im Moment ist das so, aber manchmal muss man ja auch ein bisschen Anlauf nehmen, um dann wieder durchzustarten. Derzeit spielen sie in der Oberliga und ja, da ist sicherlich noch Luft nach oben.
Das ist die fünfte Liga, also und die waren ja mal stolzer Drittligist.
Absolut und haben damit ja auch für Furore gesorgt. Natürlich muss man sagen, das ist ja der klassische Dorfverein, so nennen die sich ja selber. Dass sie überhaupt so weit gekommen sind, ist eigentlich schon sehr erstaunlich und eben solchen Leuten wie Uli Färber zu danken, die da tatkräftig angepackt haben, einfach mal ein Stadion hingebaut haben, ist ihnen zu wünschen, weil einfach ein sympathischer Verein, dass sie vielleicht mal wieder ein Stückchen weiter oben anklopfen können.
Und dort, das ist nicht überall so, muss man immer wieder sagen, ist man Dynamo wohlgesonnen. Man mag sich auch durch die einstigen Spiele eben gegen Groß-Asbach und deshalb sind auch, nicht nur deshalb, sind ja über 3000 mitgereist am Samstag.
Und es waren auch ein paar und eine ganze Menge Groß-Asbacher dabei, die gesagt haben, schön, dass ihr nach 9 Jahren mal wieder hier aufschlagt und das gucken wir uns an. Die werden wahrscheinlich auch sich ein bisschen die Augen gerieben haben, ob das wirklich die Dynamo-Mannschaft ist, von der sie dachten, dass sie da für Furore sorgt. An dem Samstag sind auch die ganz schön enttäuscht worden.
Der Support war wirklich großartig, oder Tino?
Das war wahrscheinlich noch das Beste am Spiel, wenn man mal so zurückblickt. Zum Spiel kann man ja wirklich wenig Gutes sagen.
Schöne Choreo hat es auch gegeben zu Spielbeginn.
Ja, aber da müssen die Fans was geahnt haben, denn ich kriege jetzt den Slogan nicht mehr ganz richtig hin. Aber wir standen schon vor vielen Ruinen, aber sind Dynamo bis jetzt immer treu geblieben. Also die müssen mit einer gewissen Vorahnung dorthin gefahren sein, was sie in den 90 Minuten danach erwartet.
Wie fassen wir das Ganze am Samstag denn jetzt zusammen? War das fehlende Einstellung, fehlende Körpersprache, Arroganz, den Gegner unterschätzt? Wie ist dieser Samstag zu erklären?
Na, ich würde es mal mit Spannungsabfall versuchen als ersten Erklärungsansatz. Nach den beiden Derbys gegen Cottbus und Aue konnte, glaube ich, der Gegensatz nicht größer sein. Und da spielt zum einen der Gegner eine Rolle, Stuttgart 2. Dieses 2 kriegt man wahrscheinlich wirklich nie aus dem Kopf raus oder also aus dem Hinterkopf. Und dann natürlich auch Groß-Asbach als solches noch. Also die Rahmenbedingungen waren tatsächlich komplett gegensätzlich zu den 2 Wochen zuvor. Und von daher ist das für mich ein Punkt, aber eben auch nur einer.
Da muss ich aber wirklich sagen, dann ist es schon irgendwo eine Einstellungsfrage, weil erstens wurde immer und immer wieder gebetsmühlenartig davor gewarnt, jetzt diese Mannschaft vielleicht zu unterschätzen, diesen Dorfcharakter zu sehr auf sich wirken zu lassen. Und zum anderen, und das ist das, was mir wirklich ein bisschen Sorgen bereitet, haben alle hinterher versichert, also unterschätzt hätte die Mannschaft keiner, aber es hat spielerisch nicht funktioniert und man ist nicht in die Zweikämpfe gekommen. Man hätte also zu wenig Intensität, zu wenig Einsatzbereitschaft gezeigt. Und da sage ich mir, wenn man was gelernt haben muss nach den letzten 2 Jahren, dass in dieser dritten Liga eins niemals ein Grund dafür sein darf, dass man verliert, dann mangelnde Zweikampfbereitschaft, mangelnder Einsatz und mangelnde Intensität. Und da frage ich mich dann doch, klingt jetzt wahrscheinlich hart, aber ist vielleicht durchaus nachzuvollziehen, ob das tatsächlich bei allen Spielern angekommen ist, worum es jetzt geht, was hier gerade auf dem Spiel steht.
Und Thomas Stamm, weil du sagst, vor dem Spiel haben alle eindringlich einen Zeigefinger gehoben, hat es ja selbst auch nochmal gemacht in der Pressekonferenz vor diesem Duell. Am Donnerstag hat er gesagt, das Spiel ist fast richtungsweisender als die Partien davor, die beiden Duelle gegen Cottbus und den FC Erzgebirge.
Ich glaube, dass eher solche Spiele wie jetzt am Samstag richtungsweisend sind, richtungsweisend, wenn wir oben daran bleiben wollen, wenn wir uns festbeißen wollen, richtungsweisend, weil wir mit einer Niederlage und mit einem Unentschieden jetzt nicht so gut ins neue Jahr gestartet sind, was die Punkte angeht, haben jetzt einen Sieg. Deshalb für mich richtungsweisend gegen die U23, um mit einem Sieg nachlegen zu können.
Vielleicht hat er Tatsache auch Thomas Stamm was geahnt, weil er hat ja tatsächlich in der PK sehr, sehr eindringlich und auch anders als sonst das Spiel geradezu groß gemacht. Klar, ein Derby musst du nicht groß machen, das ist von alleine so. aber das war schon auffällig.
Aber er hat doch auch gesagt, dass die Mannschaft bislang das Ganze zeigen würde. Gut trainiert hat, auch die entsprechende Anspannung, aber auch die Mischung aus Anspannung und Lockerheit mitbringt. Also er hat nicht geklagt über die Trainingswoche vor dem Stuttgart-Spiel.
Angesprochen hat er es trotzdem, in der Deutlichkeit, ja. Und am Ende haben wir ja gesehen, was dann auf dem Spielfeld eben nicht zu sehen war.
Ist in der Tat eine Situation, mit der man nicht ganz einfach umzugehen weiß, zumal ja auch Thomas Stamm immer wieder darum gebeten hat, Leute, vergleicht das bitte nicht immer wieder mit den vergangenen Jahren, das ist eine neue Mannschaft, das ist eine völlig neue Situation, aber wenn du natürlich solche Leistungen präsentierst und dann siehst, in 4 Rückrundenspielen magere 4 Punkte geholt zu haben, dann kannst du doch den Fans, die das in den letzten 2 Jahren haben sich über sich ergehen lassen müssen, überhaupt keinen Vorwurf machen, dass da jetzt so ein gewisser Déjà-vu-Effekt wieder ankommt. Und erst recht, wenn du siehst, wie du die Spiele dann abgibst. Das war am Samstag, um es mal salopp zu sagen, selbstgemachtes Elend.
Du kannst dir vorstellen, Tim, egal wo ich am Sonntag gewesen bin, dir wird es ähnlich gehen, Tino, dir auch. Mit 9 von 10 Leuten wird man sofort auf Dynamo angesprochen und 8 Leute sagen dann, na, ist doch wieder in der letzten Rückrunde. Der von dir gerade besprochene Déjà-vu-Effekt, den wir vielleicht nachher auch nochmal besprechen müssen, ja, einfach besprechen müssen, weil es den Leuten wirklich so geht, also weil viele wirklich sagen, es geht doch schon wieder los, es ist doch schon wieder wie im letzten Jahr. Und wir wollten es eigentlich nicht mehr ansprechen, aber offenbar ist das doch ein bisschen Psychologie, die da mit dabei ist. Lasst uns mal ins Spiel gehen. Ich finde, das war eine, vielleicht sogar mit die schwächste erste Halbzeit der Saison.
Das hat ja selbst Thomas Stamm zugegeben mit den Worten, wir haben überhaupt nicht stattgefunden. Das ist also dermaßen behäbig, langsam, uninspiriert, unentschlossen gewesen. Und da stellst du dir natürlich dann auch irgendwann die Frage, ja, merkt denn da keiner, dass man vielleicht die Vorgehensweise ändern muss, wenn man auf dem sicherlich nicht einfach zu bespielenden Platz gegen eine sehr tiefstehende, massiv in der Abwehr hinten drin stehende Mannschaft spielt, als sich immer nur wie so eine Handballmannschaft die Bälle von links nach rechts, von rechts nach links, von der Mittellinie zum Torwart zu spielen, da muss man doch dann irgendwo mal sagen, okay, jetzt muss man hier mal zünden, jetzt müssen wir vielleicht mal was anderes probieren. Das hat mir einfach gefehlt und sicherlich über die zweite Halbzeit reden wir dann, da ist es dann zumindest hinten raus besser geworden, aber eigentlich ist doch diese taktische Variabilität genau das, wo wir gesagt haben, das zeichnet die Mannschaft jetzt vielleicht mehr aus als in den Jahren zuvor, hat man in Stuttgart eben leider lange, lange nicht gemerkt.
Wenn man die erste Halbzeit so auftritt, wie wir es dann hatten, auch beim 1-0, ist kein Zweikampfverhalten, dann muss ich mich hinterfragen, waren wir gut vorbereitet, weil so habe ich die Mannschaft bis jetzt nicht gesehen, stehe ich in der Pflicht und trotzdem, ja, hättest du Punkte mitnehmen können, weil ich glaube, wenn es nur 1-0 steht, dann nimmst du mindestens einen Punkt mit der Art und Weise, mit dem Wissen, dass wir hinten raus mit Stefan als Stoßstürmer viele Zweikämpfe gewinnen können, mit Langbällen agieren. Ich habe selber nur 23 gehabt, tut sich brutal schwer, dann auf solche Langbälle dich gut einzustellen. War heute sicherlich eines unserer schlechtesten Spiele. Trotzdem wären Punkte drin gewesen, wenn wir effizienter sind. VfB sehr effizient über die 90 Minuten, nicht unverdient, das geht's gar nicht. Und du machst auch nicht 0,0 am Schiedsrichter fest, aber die Momente haben uns heute gefehlt und dann wäre sicherlich was drin gewesen in Summe. Einfach zu wenig heute über die 90 Minuten gesehen.
Harte Worte.
Aber hat er ja recht, es ist ja Tatsache so. Ich kann mich jetzt spontan auch an kein Spiel erinnern. Also wir hatten das Saarbrücken-Spiel als Heimspiel, ne, wo wir gesagt haben, da war der Gegner sehr stark. Aber das kann man ja jetzt in Stuttgart oder in Groß-Asbach nicht sagen, dass jetzt Stuttgart ein super Spiel gemacht hätte oder eine tolle erste Halbzeit. Die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt, aber Dynamo hatte die Sache ja im Griff. Aber je näher man an den gegnerischen Strafraum kam, umso weniger, um nicht zu sagen gar nichts, ist der Mannschaft eingefallen. Da bin ich dann bei Tim, so nach 20, 30 Minuten hätte man dann ja schon mal gedacht, jetzt muss man vielleicht auch irgendwie das anders versuchen. Aber es war echt ein Stück weit auch ein langweiliges Spiel, wie Handball. Ne? Handball hat Timmy, glaube ich, beschrieben, so ein Belagern des Strafraums. Aber es wurde nie gefährlich. Also es wurde nicht mal ansatzweise gefährlich.
Ja, ich finde sogar, man hat ja im Gegenteil mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen Stuttgart sogar noch stark gemacht. Die haben nämlich gemerkt, denen fällt ja wirklich nichts ein und sind dann langsam im Laufe der ersten Halbzeit immer weiter vorgerückt mit ihrem Pressing, will ich es mal nennen, und eigentlich symptomatisch ist das 1-0, als eben Lukas Böder, wo man ja denken könnte, wenn du Druck machst, hast du den Ball an der Mittellinie, aber der hat ja fast am eigenen 16er den Ball da verloren und dann ging es halt schnell und die Verkettung unglücklicher Umstände, will ich es mal sagen, gut, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass das schon haarsträubend war, die Fehlerkette.
Ist das dann eine Melange aus eben Groß-Asbach, kleines Stadion, dann ist es eben nur eine zweite Mannschaft, dann ist es der Tabellenvorletzte, dass du dann dort nicht reinkommst, dass du dann auch ja nicht so richtig die Einstellung zum Spiel findest und auch nicht die, wie ihr es schon gesagt habt, Körpersprache an den Tag legst.
Ja, ich finde, es ist eher so eine Mischung aus Mist, heute wird es schwierig im Laufe der ersten Halbzeit.
Und aber dann muss es doch irgendjemanden geben, der sagt, Freunde, auffahren, wer ist das?
Spätestens zur Halbzeit hätte man das denken müssen, aber das ging ja dann erstmal genauso weiter, sicherlich. Dann dummerweise kommt der zweite Nackenschlag gleich dazu. Und da kann ich mir natürlich dann schon wieder vorstellen, jeder, der Fußball gespielt hat, wird das wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, wenn du sowieso nicht in die Gänge kommst. Und dann kriegst du auch noch direkt nach der Halbzeit, wo du eigentlich sagen willst, und jetzt geht's nochmal nach vorn, den zweiten Nackenschlag, dass dann natürlich erstmal die Schultern runtergehen, ist nachvollziehbar. Und trotzdem, auch das hat Thomas Stamm gesagt, es war ja noch genug Zeit. Nur ist selbst danach lange immer noch nichts passiert. Es ist ja eigentlich erst dann ein bisschen Action reingekommen, als die Stuttgarter nur noch zu 10 gespielt haben. Da kann man sich eigentlich noch an dem Sportsfreund Danke sagen, dass er also so clever sich angestellt hat und die rote Karte zieht. Danach ging es los. Und dann hat Dynamo dann auch irgendwann umgestellt auf Doppelspitze, wo ich persönlich gedacht hätte, was Tino auch schon sagt, du merkst nach 20, 30 Minuten, du kommst da nicht durch. Die machen ein Bollwerk. Warum sagt man nicht, okay, dann stellen wir einfach mal die Leute dort als zwei große Stürmer, von mir aus da ferner und Kutschke, zusammen hin und versuchen einfach über Flanken ans Ziel zu kommen, weil irgendwann ist die Dominanz so groß, dass so ein Kopfball dann schon mal reingehen wird. Aber das ist für mich zu lange nicht passiert. Man hat immer wieder versucht, das spielerisch zu lösen. Und da ist man ja immer, wirklich immer hängen geblieben, bevor es überhaupt brenzlig werden konnte.
Ich will da jetzt nochmal reingehen. Ich bleibe nochmal in der ersten Halbzeit. Wir kommen zu all den Dingen, die Tim jetzt angesprochen hat, auch gleich nochmal. Gegentor, 38. Minute, also angekündigt, muss man auch sagen, hat sich das jetzt nicht unbedingt. Auch Stuttgart hat nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Es war wirklich eine langweilige erste Halbzeit. Im Radio hatte ich es echt schwer, da irgendwas zu erzählen über dieses Spiel, weil es kaum oder wenig Torchancen gab. Aber dann gab es eben diese Fehlerkette. Ayaz Zazar und, wie du schon gesagt hast, Tim, Lukas Böder.
Ich glaube, eigentlich kommen wir ganz gut rein ins Spiel. Ging dann halt ein doofes Gegentor. Da nehme ich mich auch an die Pflicht. Da darf ich den Ball vielleicht auch nicht so einfach verlieren. Und ansonsten ist es uns schwer gefallen. Uns war eigentlich bewusst, dass es so schwierig wird auch, weil die Bedingungen bzw. die Art und Weise, wie dann jetzt hier gespielt werden musste, dass wir uns darauf einstellen mussten. Ja, war ein schwieriges Spiel, haben wir es nicht geschafft.
Und dann steht es eben 1-0 für Stuttgart. Wenn du mit, das ist jetzt konjunktiv, mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen wärst, dann hättest du dort ein paar Sachen vielleicht reparieren können, ein paar Sachen schrauben können. So ist es nicht passiert. Und trotzdem, dieses Gegentor, ich hoffe, sie haben es intensiv ausgewertet.
Na, es kommt dann ja alles zusammen. Ne? Wir haben das ja beschrieben, so ein bisschen die Psychologie und Asbach, zweite Mannschaft, Tabellenvorletzter. Und dann machen die halt auch noch ein Tor aus dem Nichts. Das war ja keine Chance. Und die Fehlerkette ist das eine, die mag ja immer wieder mal passieren. Aber dass das dann auch noch zum Tor führt, ist eben dann negativ gesprochen der Höhepunkt. Und ich sag mal so, ich würde selbst den Tim Schreiber nicht ganz rausnehmen. Mein Blick auf die Bilder, er sieht zumindest unglücklich aus, wenngleich er womöglich dort nichts machen konnte bei dem Schuss. Aber an einem guten Tag lenkt er den vielleicht auch um Pfosten. Wahrscheinlich hat er es mit der Sonne zu tun. Aber das,
da hat er
jetzt
seine Mütze aufgehabt.
Naja, aber wer weiß, wenn die Sonne gerade vom Winkel so war, wie sie war.
Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So eine Mütze ist sicherlich in manchen Situationen hilfreich, aber es gibt so gerade Situationen wie so einen Schuss, wo du einfach ganz anders guckst und dann ist in dem Moment die Schiebermütze dann auch eher zweitrangig. Also, dass da die Sonne eine Rolle gespielt haben könnte, ist durchaus nachvollziehbar. Müsste man den Tim dann vielleicht auch selber mal fragen.
Wie siehst du es denn?
Na, in meinen Augen hält er den normalerweise, wenn er einen normalen, nicht mal einen guten Tag, sondern einen normalen Tag hat. Ja. Das sah merkwürdig aus. Aber wie gesagt, da ich es selber jahrelang durchhabe, bin ich bei sowas immer vorsichtig und würde erstmal nachfragen, was da vielleicht gewesen ist. Vielleicht ist der Ball auch blöde gehoppelt. Vielleicht war ihm auch die Sicht verdeckt. Er sah unglücklich aus. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Aber was ist denn zum Beispiel auch mit Ayaz Zazar los aktuell? Der Trainer hat es ja schon vor dem Spiel in Groß-Asbach gesagt, dass der gegen den FC Erzgebirge nicht seine beste erste Halbzeit gespielt hat und auch die erste Halbzeit, auch mit dabei, hängt mit drin beim Gegentor, war jetzt nicht seine beste. Grund dafür, dass er ihn auch zur Halbzeit rausgenommen hat.
Ja, wenn man das Spiel erste Halbzeit gesehen hat, wenn man das erste Tor gesehen hat, dann erübrigt sich diese Frage.
Das mit einer Deutlichkeit begründet, die mich dann schon wieder fast gewundert hat. Das hat er bei einem Spieler bis jetzt eigentlich noch nie gemacht. Das zeigt dann schon seine Enttäuschung. Und ein bisschen schade ist es insofern, weil eigentlich Ayaz Zazar, das ist kein Ballrastelli. Das ist schon jemand, der sich über seine Zweikämpfe, über seine Athletik definiert. Und wenn der dann noch einen schlechten Tag erwischt, ja, das ist dann natürlich hochgradig unglücklich. Wobei man wirklich sagen muss, also naja, das Luftloch, was er da vor dem 0-1 schlägt, das war schon bitter.
Aber da sind wir dann ein Stück weit beim anderen Punkt, können wir dann auch noch besprechen, Thema Personal, Thema Aufstellung. Ich will jetzt nicht die Leistungsprinzipdebatte aufmachen, aber das war ja so ein bisschen das, was Dynamo in der Hinrunde auch ausgezeichnet hat oder charakterisiert hat, dass Thomas Stamm jetzt anders als sein Vorgänger nicht etwa eine Startelf oder eine Anfangself, 12, 13 hatte, die immer wieder zum Einsatz kam, sondern er hat reagiert und hat eben auch mal andere Spieler gebracht. Jetzt nicht, damit sie einen Einsatz kriegen, sondern weil sie einfach dran waren und die anderen nicht ihre Leistung brachten. Wenn ich jetzt das Beispiel Zazar nehme und Jens, du hast Aue angesprochen, da war er schon nicht so gut. Keine Ahnung, ich meine, wir haben jetzt nicht alle Trainingseindrücke, aber vielleicht hätte man Zazar auch draußen lassen müssen und hätte mal mit Berger beginnen können. Andererseits fehlt natürlich auch Schapina, ne? Also man hat ja da auch ein paar Ausfälle personeller Art und da können wir dann die Aufstellung auch weiter durchgehen. Ich meine, wir können gerne auch nochmal über David Kubata reden und wir können gerne auch über Jakob Lemmer reden, wo ich mich dann auch gefragt habe, wer wäre eigentlich das personelle Update zu Jakob Lemmer? Also wer ist praktisch dieser Spieler oder wer könnte auf diese Position doppelt besetzen? Und das sind dann für mich auch ein paar Fragezeichen, die sich nach diesem Stuttgart-Spiel stellen.
Dass man jetzt personell über Alternativen oder über Wechsel nachdenkt, das ist für mich völlig legitim. Im Fall von Kasar würde ich, du hast es angesprochen, zumindest schon nochmal erwähnen, dass man vielleicht jetzt mehr merkt, als man das gedacht hätte, dass so ein Stratege wie Schapina dann doch fehlt. Das ist, wenn er auf dem Spielfeld ist, sicherlich auch keiner, der also nur Hagespitze 1, 2, 3 und super Tricks da vollführt. Aber das ist offensichtlich jemand, der mit seiner Routine und seiner Erfahrung ein Spiel lesen kann, Löcher stopfen kann, genau weiß, wo er in welcher Situation zu stehen hat und dass der natürlich extrem ein Zweikämpfer vorm Herrn ist, darüber müssen wir nicht diskutieren, ist müßig zu sagen, ob es mit ihm besser gelaufen wäre. Fakt ist aber schon, das ist ein nicht unwichtiger Baustein in dieser Mannschaft, der nur eben leider fehlt.
Der geht ja echt ab, das muss man ehrlich so sagen. Lasst uns mal über die Torchancen in der ersten Halbzeit noch reden.
Wir sind fertig.
Wahnsinn, oder? Also dieses Schüsschen von Toni Menzel, ich glaube, 42. oder 43. Minute. Das war ja das Einzige, was irgendwie so den Charakter einer Torannäherung hatte.
Das ist einfach schlicht und ergreifend enttäuschend. Und das hat ja auch Thomas Stamm so zugegeben, dass in der ersten Halbzeit es quasi überhaupt keine Chance gegeben hat. Und ja, selbst das, da sind wir aber schon wieder an dem Punkt, ist doch zu hinterfragen, was kann ich da tun, um das vielleicht ein bisschen besser zu machen. Fernschüsse wurden da mal angeführt, wobei, da musst du ja auch erstmal in die Position kommen. Kannst du ja einfach so sagen, jetzt haue ich mal an den Ball, ohne dass ich vielleicht überhaupt sehe, wo das Tor ist. Also die Situation ergab sich dann einfach auch nicht, weil das alles viel zu lethargisch und beheblich war, dass die Stuttgarter, die natürlich aufgrund ihres jugendlichen Alters sicherlich relativ beweglich sind, die konnten ja die Räume quasi im Spaziergang zustellen. Das haben sie mit Routine gemacht, kann man natürlich von solchen Talenten auch erwarten. Aber vor große Herausforderungen wurden sie dabei nicht gestellt.
Aber ich lasse auch den, also ich glaube, David Kubata hat das danach im Spiel gesagt, dass der Boden schwierig zu spielen gewesen wäre.
Wenn sie den Platz gesehen haben, auf dem Platz war es jetzt nicht besonders einfach, Fußball zu spielen. Einfach war es nicht, auf dem Platz Fußball zu spielen, das haben wir auch so angenommen. Wir wussten, dass wir dementsprechend Fußball spielen müssen. Wir haben uns heute vielleicht nicht die klaren Torchancen rausgespielt, die wir uns die letzten Spiele rausgespielt haben. Was vielleicht auch mit dem Platz zu tun hat, was aber auch, soll jetzt keine Ausrede sein, aber was auch einfach was passieren kann.
Das lasse ich eben auch nur bedingt als Ausrede zu im Handbuch der Fußballer ausreden, weil ich sag mal, der gemeine Wintersportler, wenn der auf dem Schnee unterwegs ist, muss er dann auch umstellen und sagen, okay, dann muss ich jetzt anderes Wachs nehmen, was weiß ich. Also da muss ich mich doch anpassen.
Das ist schon fast ein Luxusproblem, vielleicht geht es denen zu gut. Die haben hier auf ihren Trainingsplätzen und im Arbi-Stadion offensichtlich natürlich deutlich bessere Bedingungen, aber wir reden hier von dem Drittligisten. Und wenn man da raus will und dann vielleicht auch auswärts regelmäßig auf bessere Plätzen spielen will, ja, dann muss man gerade in solchen Spielen eben zeigen, dass man in der Lage ist, Plan B aus der Tasche zu holen. Mal davon abgesehen, dass auf diesem Platz ja wohl auch die Stuttgarter spielen mussten und die haben es ja irgendwie hingekriegt.
Und das ist eigentlich auch eine Mannschaft, die es über den spielerischen Weg erstmal versucht. Aber was machst du denn da jetzt? Scheust du jetzt eine Herde Wildschweine über den Trainingsplatz, damit wir auch einen Platz haben, der dann nicht ganz so gut zu bespielen ist?
Ne, das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht besinnt man sich einfach an die Mittel, die angebracht sind, wenn es die Plätze so sind, wie sie sind. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass man dann vielleicht einfach mal den Ball ein bisschen höher über die Grasnarbe bewegen lässt und dann vielleicht auf eine gewisse Lufthoheit, wo wir ja definitiv auch von der Körpergröße Spieler haben, die auch wissen, wie man einen Ball aufs Tor köpft.
Dann denkst du ja, okay, du hast jetzt die Halbzeitpause. Es sind nur 45 Minuten zu spielen. Er wird ein bisschen was justieren. Er wird ein bisschen was verändern. Ayaz Zaza hat er dann runtergenommen. Und dann kommt diese ominöse 48. Minute. Die gehört natürlich zum Spiel mit dazu. Das ist jetzt nicht der alleinige Grund, um Gottes Willen, warum du dort in Groß-Asbach verlierst. Aber über die müssen wir natürlich sprechen, über diesen indirekten Freistoß. Baba Grafati sagt bei Liga 3 Online, kein kontrolliertes Zuspiel liegt vor von Kubata auf Schreiber. Es kann nicht von einem Rückpass gesprochen werden. In dieser Szene hätte es weitergehen müssen, sodass eine Fehlentscheidung vorliegt, einen Freistoß zu verhängen. Somit hätte es gar nicht zur anschließenden Torerzielung kommen dürfen.
Damit ist eigentlich alles gesagt. Und selbst die Stuttgarter haben ja nach dem Spiel grinsend zugegeben, dass wenn sie nicht reklamiert hätten, das Spiel hätte einfach nochmal weitergehen müssen, aber der Schiedsrichter sich wohl von den Reklamationen ein bisschen hat beeinflussen lassen. Klar, er hat jetzt keine Zeitlupe, er kann sich das nicht nochmal angucken. Hätte er das gesehen, dass Kubata ja noch einen großen Ausfallschritt macht, um einfach nur den Ball zu blocken, hätte er für sich mit Sicherheit auch anders entschieden.
Ich denke, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass du keine Kontrolle hast, wenn du so einen langen Schritt machst. Ich spekuliere, dass er nach vorne spielt, er kommt dann in meinen Rücken rein, ich mache einen langen Schritt. Tim nimmt das so wahr, jeder auf dem Platz nimmt das so wahr, außer der Schiedsrichter. Kann man sich vielleicht streiten, ob es dann maximal unglücklich ist oder ob es dann einfach mit einer riesen Fehlentscheidung ist, die uns dann natürlich direkt nach der Halbzeit viel Energie kostet.
Nun ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob aus Sicherheitsgründen Tim Schreiber vielleicht hätte sagen können, okay, ich hau die Kugel trotzdem erstmal weg. Aber so wie der Bewegungsablauf war, kann man ihm das eigentlich auch nicht vorwerfen, weil es war definitiv kein bewusster, gesteuerter Rückpass. Und dann ist es eigentlich auch kein Schiedsrichterpfiff.
Für mich hat das Gegentor so zwei, drei Aspekte. Der erste ist das, was ihr gerade gesagt habt, dass die Stuttgarter selber danach eingeräumt haben, dass es natürlich eine Fehlentscheidung ein Stück weit oder nicht ganz klar gewesen ist.
Tino, du siehst auch, es ist ein Moment Pause, bevor er pfeift. Er hat mit ein bisschen Zeitverzug gepfiffen. Also muss da schon was gewesen sein, was Tim gerade angesprochen hat.
Absolut. Der zweite Punkt für mich ist, und das schließt sich dann zum ersten Gegentor und zu diesem ganzen Spiel an. Tim hat vorhin gesagt, merkwürdig, unglücklich. Worte, die könnte man jetzt auch für dieses zweite Tor gebrauchen. Und wenn es eben schlecht läuft, kommt an so einem Tag eben dann wahrscheinlich vieles zusammen und das eben dann auch so ein zweites Gegentor. Und das ist der dritte Punkt. Der Freistoß ist ja das eine, aber den musst du erst mal so machen. Also ich habe schon einige Freistöße im Strafraum gesehen, wo man schnell dabei ist zu sagen, das ist jetzt eine hundertprozentige Chance. Und je näher der Ball am Tor liegt, umso schwieriger wird das ab einem bestimmten Punkt. Weil ja dann noch Spieler davor stehen und viele Beine und so weiter. Aber wie das der Stuttgarter gemacht hat, das fand ich jetzt natürlich auch ganz großes Kino. Und da behaupte ich wieder, den macht nicht jeder Drittligaspieler rein. In dem Fall war es so, dann steht es 0-2. Wie gesagt, kam alles Schlechte dann auch noch zusammen. Und dann liegst du 0-2 zurück und dann ist genau das passiert, was Tim gesagt hat. Dann gehen die Schultern runter, da geht dieses, vielleicht, komm, wir reißen es jetzt in der zweiten Halbzeit, ist dann erstmal weg. Und ob das so sein muss, sei dahingestellt. Aber es war so, weil bis zur roten Karte passierte ja gar nichts.
Bist du dann erstmal so geschockt von diesem 0-2? Weil es ist wirklich so, bis zum Platzverweis von Sanko, Tim ja hat es vorhin so schön gesagt, im Grunde genommen muss man sich bei dem dann irgendwie noch bedanken, dass er da gegen Kubata nachtritt. Da kommt ja dann nochmal so ein bisschen Dynamo auf, aber bis dahin, bis zur 68. Minute, von der 48. bis zur 68. Minute ist das große Aufbäumen noch nicht zu sehen.
Es ist dann auch eine Form von Hilflosigkeit und da muss man dann vielleicht auch tatsächlich entweder als Trainer von außen eher versuchen einzugreifen, wobei er das ja gemacht hat mit seinen Wechseln. Oder es muss dann jemand sein, der die Jungs wachrüttelt. Als Kutsche dabei war, war das dann so. Das ist ja dieser typische Mentalitätsspieler, weswegen ich nach wie vor sage, der ist unfassbar wichtig für diese Mannschaft. sowohl auf dem Platz als auch daneben und beim Training, weil es offensichtlich bei allen Leistungsträgern und bei allen Top-Spielern, die wir auch vom Technischen und Strategischen her haben, wenig Lautsprecher in der Mannschaft gibt, die dann tatsächlich mal eine Mannschaft mitreißen können. Da ist Kutsche, da ist Schabina, der eine ist auf der Bank gewesen, der andere ist verletzt. Und dann fallen mir nicht mehr so viele Spieler ein, die dieses Vermögen, diese Mannschaft aus einer Lethargie zu reißen, dann tatsächlich haben.
Ja, ich habe auch nachgedacht. Und wie gesagt, Niklas Hauptmann ist auf seine Weise Führungsspieler, macht das aber anders. Ist jetzt nicht der Lautsprecher. Und du brauchst doch nicht 15 Kutschkes, aber du bräuchtest vielleicht noch einen halben Kutschke mehr, der mal auch brüllt und sagt, wir müssen uns jetzt zusammenreißen.
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, das ist dann auch eine Sache, die du bei deiner Kaderplanung natürlich mit dem Kopf haben musst. Dafür ist er da, dafür haben wir auch einen Schabina. Aus genannten Gründen hat das eben in Asbach erst spät, im Nachhinein zu spät funktioniert.
Christoph da Ferner, um mal vorne im Angriff zu bleiben, auch schwierig, oder? Also kaum Bälle bekommen, schwieriges Spiel für ihn am Samstag gewesen.
Ich glaube, wenn der in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz gestanden hätte, das hätte gar keiner gemerkt, weil er ja wirklich komplett in der Luft hing. Ja. Also das, okay, ich will mich jetzt nicht komplett in Rage reden, aber das ist ein Spiel, das kann wirklich ein Knackspiel gewesen sein. Wer weiß, am Ende der Saison wissen wir, wofür es gut war. Aber nach dem Spiel stand für mich fest, in Waltersow ist ausgeschlossen.
Na, absolut. Und wenn du sagst, nach dem 0-2 gibt es kein Aufbäumen, ja, diesen berühmten Schalter, den kannst du dann auch nicht umlegen. Eben aus den Gründen, wenn die Mentalität an dem Tag nicht stimmt, ist die dann auch in der 48. Minute nicht da. Na klar, ist vielleicht dann Wut über das eigene Auftreten, über den Schiedsrichter, wäre vielleicht ein guter Ratgeber, um eine neue Emotion auf dem Spielfeld zu kriegen. Aber dafür sind die Spieler vielleicht auch nicht gemacht. Und da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt irgendjemandem zu nahe treten. Aber Tim hat beschrieben, wer die Lautsprecher sind. Und jetzt guckt euch in Jakob Lemmer an, guckt euch in Philipp Heise an. Das sind ja gute Kerle und super Fußballer, aber das sind doch keine, die jetzt zornig wären und die jetzt sagen, los Jungs, und jetzt zeigen wir es denen aber allen. Sondern die wollen auch gewinnen, aber die haben nicht diese Körpersprache. Und das habe ich jetzt zwei benannt, wenn ich noch ein bisschen überlege, fallen mir noch drei ein und da sind wir schon bei der halben Mannschaft. Mhm. Und Tim Schreiber, dem ich das noch am ehesten irgendwie zuschreiben würde, so ein bisschen eine Emotionalität, der ist halt dann ein Stück weit zwischen den Pfosten hinten gefangen und kann ja fürs eigene Spiel jetzt auch wenig beitragen.
Ich würde allerdings auch sagen, dass gerade aufgrund der Gesamtsituation nach dem 0-2, und das ist nachvollziehbar, auch wieder, wenn man das selber schon mal erlebt hat, weiß man, wie das ist. Wenn du so einen scheiß Tag hast und dann legst du 2-0 hinten, dann ist es ganz, ganz schwer, sich nochmal aufzubäumen. Und dann darfst du natürlich nicht vergessen, die andere Mannschaft, die da auf dem Platz steht, die seit November nicht mehr gewonnen hat, die jetzt gegen den haushohen Favoriten plötzlich 2-0 führt, die ist dann schon in der Lage, quasi 20 oder 25 Minuten in 2-Tore-Vorsprung über die Zeit zu bringen, weil die hauen sich dann einfach in alles rein. Die wittern diese Sensation. Genau das, was Dynamo quasi psychisch nach unten zieht, lässt die Stuttgarter dann natürlich wachsen und sogar ein bisschen über sich hinaus wachsen. Die haben ja nichts anderes mehr gemacht, als sich in jeden Ball zu schmeißen, hatten dazu noch einen guten Torhüter. Das ist dann nicht mehr so ein Kunststück, diese Zeit zu überbrücken. Mhm. Bis es dahin gekommen ist, das war das Problem, dass Dynamo dort überhaupt in diese missliche Lage gekommen ist.
Mir hat auch einer gesagt, naja, Stuttgart 2 wäre ganz, ganz schwierig in dieser dritten Liga zu bespielen, weil die von allem irgendwie so ein bisschen was drauf haben, weil die auch nicht klar lesbar wären als U23-Mannschaft.
Ja, aber wenn du die ordentlich von Beginn an unter Druck gesetzt hättest und vielleicht das 1-0 machst und dann noch das 2-0, ja, dann ist bei diesen jungen Spielern doch am ehesten der Schalter ganz schnell ausgeknipst, weil die sagen, das ist jetzt wieder so wie seit November, müssen wir halt unserem Schicksal ergeben. Aber Dynamo hat sie ja quasi stark gemacht mit dem, was passiert ist.
Und wir können jetzt ja aus Stuttgart auch bitteschön keine Spitzenmannschaft machen, weil dann wird es ja ab jetzt ganz, ganz schwierig, weil jetzt ja viele Mannschaften kommen, die noch über Stuttgart in der Tabelle stehen. Es sind jetzt 23 Spiele da hat Stuttgart 24 Punkte gesammelt. Ich meine, das ist nicht viel, also auch nicht wenig. Vor dem Spiel waren es 21, aber sie stehen noch auf dem Abstiegsplatz. Das heißt, es sind 16 Mannschaften besser. Von daher, wer ist schon einfach zu bespielen? Es geht ja gar nicht darum, dass Dynamo dort nicht verlieren kann. Das kann natürlich passieren, aber es kommt auf die Art und Weise, auf das wie an. Und das war nicht nur enttäuschend, das war ein Stück weit, ja, auch ein Stück weit blamabel und auch ein Stück weit fassungslos mit anzusehen. Und das hat ja wirklich auch Thomas Stamm danach gesagt.
Könnt ihr euch noch an letzte Saison erinnern, als dann genau in dieser Phase mehr und mehr so ein bisschen sich rauskristallisiert hat, dass der Gegner genau das machen muss, was Stuttgart gemacht hat, hinten drin stehen und auf Fehler warten, die macht Dynamo hundertprozentig und nach vorne fällt dir nicht viel ein. Also das ist auch wieder so eine Parallele, wo du sagst, du brauchst jetzt zwingend Lösungen, die es dem Gegner schwer macht, sich auf Dynamo einzustellen. Das ist jetzt das ganz Entscheidende, unabhängig davon, dass natürlich Kampf und Einsatz, die müssen von der ersten bis zur letzten Minute in jedem Spiel in dieser Liga stimmen, sonst hast du verloren.
Ich will ja Stuttgart jetzt auch nicht stark reden. Die hatten davor 6 Spiele lang nichts gewonnen. Also von daher. Und vielleicht, Tim, gut, Elfmeter dann verwandelt in der 87. Minute. Der Elfmeter ist aus meiner Sicht unstrittig, genauso wie die rote Karte für Sanko. Aber wenn du da noch den Ausgleich gemacht hättest, wir hätten uns sicherlich über den Punkt alle gefreut, hätte das vielleicht aber auch so ein paar Probleme kaschiert?
Naja, ich sag mal so, du hättest einen Punkt mitgenommen, aber wir hätten ja deswegen an unserer Meinung nichts geändert, dass das mit ganz viel Dusel passiert ist. Hm. Das wäre nochmal ein Schub gewesen für die Moral. So nach dem Motto, auch wenn du beschissen spielst, bist du, und das war ja in der Hinrunde oft auch schon der Fall, in der Lage, eine gewisse Mentalität zu zeigen und hinten raus zumindest nochmal was zu retten, was vielleicht kaum noch zu retten ist. Dass es eine schwache Leistung gewesen ist, ich glaube, darüber hätte auch ein Punkt nichts kaschiert, außer dass du eben mit einem gewissen Positivgefühl dann am Ende aus diesem Spiel rausgehst in Bezug auf die weiteren Aufgaben.
Darf ich mal noch ein Thema einwerfen, was mir auch am Samstag aufgefallen ist? Die Standardsituation. Immer Muster A. Also das war an der Schlussphase, als es ein bisschen personell auch geändert wurde, wurde es etwas gefährlicher. Aber ansonsten, boah, es war schwierig, die mit anzuschauen.
Ich glaube, da reden wir auch schon seit einer Weile darüber. Gibt immer mal ein paar Highlights, wo man dann doch denkt, oh ja, jetzt hat es funktioniert, aber alles in allem ist das tatsächlich deutlich, da ist viel Luft nach oben.
Und wenn du sagst, Jens, dass es am Ende ein bisschen besser geworden ist, kann das ja nur darin begründet liegen, dass vorher gar nichts war. Also, weil auch die Standards am Ende, gerade in der Schlussphase, gab es ja nur einige Eckbälle, weil Stuttgart ja nur mit Mann und Maus verteidigte und jeden Ball auch irgendwie wegrätschte und Zweifel auch über die eigene Torauslinie. Für meinen Geschmack ist da viel zu wenig Torgefahr entstanden. Wie gesagt, wir müssen da keine Tore draus fordern aus dem Eckball, aber wenn es schon nicht läuft, und da zahle ich jetzt wieder gerne ins Phrasenschwein ein, dann müssen eben auch Standards mal helfen. Und wenn in der Statistik, dann stehen 11-2 Eckbälle und wir können uns jetzt nicht an 1, 2, 3 Szenen erinnern, wo es nach dem Eckball wenigstens gefährlich wurde, dann ist das halt ja nichts oder eben deutlich zu wenig.
Niklas Abtan hat gesagt, nein, wir haben den Gegner nicht unterschätzt.
Es wurde mehrfach angesprochen, es war auch in der Mannschaft klar, dass das ein schweres Spiel heute hier wird. 0,0 unterschätzt. Zweikämpfe, zweite Bälle, das sind die Themen, die wir von der ersten Minute wieder auf den Platz bringen müssen. Das haben wir im letzten Spiel gemacht. Heute haben wir es nicht richtig hinbekommen. Dazu mit Ball nicht sauber genug gewesen. Und dann verlierst du hier. Werden wir genau analysieren und dann nächste Woche geht es wieder um Intensität, mit Ball, ohne Ball, Zweikämpfe, weil wenn du es spielerisch vielleicht mal nicht schaffst, dann musst du über die anderen Attribute kommen und das haben wir heute nicht geschafft.
Wie geht seine Mannschaft jetzt mit diesem Spiel um?
Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass die Kritik aus dem Umfeld, ja auch die Kritik medial, die jetzt schon auf die Jungs einprasselt, vielleicht nochmal dem einen oder anderen die Augen öffnet. Also ja, es kann bei Dynamo wunderschön sein, aber der Wind kann sich relativ schnell drehen. Mhm. Und
eine Woche nach dem Derby-Erfolg.
Naja, das ist ja eigentlich genau das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet und dass man dann eben die als Grund hört, da hat Einsatz und Kampfbereitschaft und Wille offenbar nicht richtig gestimmt und deswegen müssen sie das jetzt aushalten und ganz schnell für sich die nötigen Schlüsse ziehen, weil noch ist es nicht zu spät, aber du darfst jetzt nicht in so einen Negativlauf kommen, kennen wir alle noch aus der letzten Saison, Deswegen sage ich immer und immer wieder, jetzt muss auch der Letzte begriffen haben, es geht hier auch anders. Und dann müssen sie dann auch mal mit verbalen oder gefühlten Arschtritten klarkommen, weil bis jetzt war das ja alles nur entspannt und alte Sonnenschein. Und die Spieler hatten ja eigentlich, was die Außendarstellung betrifft, noch nichts auszuhalten, weil es ja einigermaßen auch lief. Aber jetzt die mit Samthandschuhen anzufassen, das ist der falsche, definitiv der falsche Weg. Und das ist, da brauchst du dich ja mit den Fans draußen nur zu unterhalten, noch überhaupt nicht gewünscht und gewollt. Die wollen jetzt eine Reaktion sehen.
Und Tim, da spüre ich schon, da sind wir jetzt wieder beim Thema, eine Veränderung zum Vorjahr. Also da sind sie eigentlich bis in den April hinein mit Samthandschuhen angefasst worden.
haben wir uns gestern auch drüber unterhalten, dass das natürlich jetzt noch mal mehr reinspielt, dass man sagt, gerade weil man das erlebt hat und nicht zu einer Gegenmaßnahme letzte Saison fähig war oder zu einem Gegenschlag, ist es umso wichtiger, das jetzt einzufordern und zwar schnellstmöglich.
Aber ich würde gerne noch mal auf die Psychologie zu sprechen kommen. Das habt ihr vorhin gesagt, es ist immer auch Psychologie dabei. Klar, dieser Déjà-vu-Effekt kommt deswegen in die Köpfe. Und weil es eben aber auch so ein psychologischer Faktor ist, glaube ich, Jens, wenn du fragst, was muss jetzt passieren? Erstmal ist es genau richtig, dass jetzt 18:60 kommt und dass es sich um ein Spiel handelt, was unter Flutlicht angepfiffen wird. Ein Heimspiel noch dazu. Ich glaube, das ist der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Nun klar, will ich nicht einen Sieg versprechen. Aber, da gebe ich Lukas Böder recht, der hat gesagt, gegen 18:60, das wird ein ganz anderes Spiel. Und da bin ich mir sicher. Schon von der ganzen Herangehensweise und, na klar, ich meine, erstens kann Niklas Hauptmann sich nie hinstellen und sagen, wir haben sie doch unterschätzt, Edge. Und B, würden ihm alle seine Spieler, Mitspieler auch das bestätigen, dass niemand wissentlich Stuttgart 2 unterschätzt hat. Aber im Hinterkopf und diese Puzzleteile, Asbach, zweite Mannschaft, Tabellenvorletzter, nach dem Aue-Spiel, wir sind wieder wer oder wir ziehen das schon irgendwie. Das ist im Hinterkopf mit drin und ich glaube, das ist irgendwie auch einfach menschlich. Und jetzt mit dem Ganzen, was Tim jetzt auch gerade sehr eindrücklich beschrieben hat, mit der Erwartungshaltung und mit dem, hey, hier muss ich jetzt was tun, es muss es jetzt eine Änderung geben, das alles gepaart mit den äußeren Bedingungen für den Sonntag, da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl.
Tino, ich sag ja auch, jeder in dieser Mannschaft will. Ich spreche niemanden ab, dass der nicht will. Und jeder hat auch das große Ziel, was wir jetzt mal unausgesprochen so stehen lassen. Aber wo ist dieses kollektive Aufraffen an einem Tag wie am Samstag? Wo sind die Jungs, die dann sagen, okay, jetzt steht's hier 0-1, der Boden ist schwer bespielbar. Es macht auch nicht so großen Spaß gegen die U23 des VfB Stuttgart. Aber wir raffen uns jetzt auf im Sinne unseres großen Ziels.
Und da bin ich ja genau, das ist genau der Punkt. Vom Reden, wir unterschätzen niemanden. Und vom Reden, wir wissen, die dritte Liga ist schwierig und wir wollen aufsteigen. Ist halt noch niemand aufgestiegen. Du musst auf dem Platz dann auch was tun. Und da, Phrase, muss jeder Einzelne sich an die eigene Nase packen. Und da haben wir, wenn wir auf den Samstag blicken, viele, die an die Nase fassen müssen. Und das geht dann einfach mit kämpferischen Sachen los, mit diesen Basics. Ne, wenn ich spielerisch nicht durchkomme, muss ich einfach vielleicht in Kampfmodus schalten und einfach ein bisschen mehr rammeln, wühlen. Da kann ich es nicht auf diesem Platz mit der spielerisch feinen Klinge versuchen. Und das fängt bei jedem selber an.
Ich bin bei dir, Tino, dass ich mir auch relativ sicher bin, dass wir am Sonntag da eine Mannschaft sehen, die Messer zwischen den Zähnen hat. Gerade weil der Samstag gelaufen ist, wieder gelaufen ist und gerade weil das Echo jetzt vielleicht härter war, als der eine oder andere sich das hätte vorstellen können. Und gerade weil man jetzt aufgrund der eigenen Erfahrung und nicht der Erzählung der Fans oder des Trainers oder von wem auch immer erlebt hat, Mist, wir müssen uns, selbst wenn wir Dynamo Dresden heißen und immer als Liga-Größeres gesehen werden, wir müssen uns dort irgendwo so massiv reinwerfen, dass wir dann jetzt auch 5 € ins Phrasenschwein über den Kampf vielleicht zum Spiel kommen. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass für jede Mannschaft, gegen die Dynamo spielt, dass das Spiel des Jahres ist. Das ist nicht einfach, das ist mir auch völlig klar, aber es gab mal jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, wenn du bei Dynamo Dresden unterschreibst, musst du dir darüber im Klaren sein, was passiert. Und auch das darf nicht bloß eine Floskel sein, sondern das musst du leben. Und dafür war als Erfahrung, Lernen durch Schmerz, vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Mosaikstein, um da jetzt den Turnaround aber massiv einzuleiten.
Das Selbsthilfekurs vom Kollegen Tim Schlegel, Lernen durch Schmerz. Immer montags von 17 bis 19 Uhr an der Volkshochschule Dresden. Aber mal ohne Flachs, Thomas Stamm, der Trainer, erneut selbstkritisch gewesen am Samstag. Wiederholt selbstkritisch in der Rückrunde.
Grundsätzlich, die Leistung war nicht gut und trotzdem gibt es Inhalte, die wir besprochen haben, gibt es Inhalte mit Ball, die wir nicht umgesetzt haben. Haben keine Leichtigkeit gehabt, sind nicht in die Position gekommen und dann, ja, muss ich mich schon hinterfragen. Da geht es gar nicht darum, die Jungs in den Schutz zu nehmen. Ja, wenn es um zweite Bälle geht, wenn es um Zweikämpfe geht, so, da nehme ich sie voll in die Pflicht. Also wenn man Zweikampfform 0-1 so führt, dann kannst du keine Spiele gewinnen, das gehört dazu. Das war zweite Halbzeit dann deutlich besser, aber in Summe waren wir mit Ball nicht in der Struktur, wie wir es wollten, haben nicht die Räume bespielt, die wir gesucht haben. Standardsituationen nicht so umgesetzt, wie wir sie brauchen, dann auch gegen so einen Gegner. In Summe geht es gar nicht darum, die Jungs zu schützen, sondern ich sehe das genau so, dass es meine Aufgabe ist, dass wir fähig sind, eine bessere erste Halbzeit zu spielen, und das haben wir nicht geschafft.
Es ehrt ihn, dass er also da nicht die Schuld von sich weist und sagt, na, also die auf dem Platz stehen, müssen es richten, ich spiele ja nicht mit. Man ist aber ein schmaler Grat, wurde ja auf der Pressekonferenz dann auch angesprochen, dass es schnell auch danach aussehen könnte, dass er seine Spieler in Schutz nimmt. Das hat er dann widerlegt und hat gesagt, nee, gerade was Zweikampfführung und Intensität betrifft, dann nehme ich die Spieler voll in die Pflicht. Aber zumindestens, und darüber haben wir uns ja auch gerade unterhalten, es ist ja sicherlich nachvollziehbar, dass ein Trainer sich A hinterfragt, habe ich die vielleicht doch nicht heiß genug gemacht? Habe ich vielleicht in der Vorbereitung dieses Spiels, bin ich nicht explizit so sehr auf die Thematik des Gegners eingegangen, was deren Spielweise sein könnte? Und B natürlich auch, was kann ich tun, was hätte ich tun können, um quasi diesen gordischen Knoten zu lösen und mit Plan B nochmal für einen Aha-Effekt zu sorgen und dieses Spiel nicht so dahin plätschern zu lassen.
Eine Baustelle, die der Kollege Tino Meyer auch immer gerne anspricht, letzte Woche auch angesprochen hatte, Anioti war verletzt, deshalb wurde die Innenverteidigung dann auch wieder verändert. Es haben dann die Herren Kubata und Böder begonnen. Ist das jetzt die gesetzte Innenverteidigung oder wie schaut es da aus? Also so die richtige Stabilität verleiht sie aktuell der Mannschaft nicht. Man muss aber auch sagen, das war zum Ende der Hinrunde anders.
Das ist tatsächlich so. Und auch da kann man eigentlich wieder nur sagen, wenn der Trainer weiter nach Leistungsprinzip aufstellt, dann dürfte es durchaus die eine oder andere Veränderung geben. Da ist wahrscheinlich, wenn man Stuttgart als Maßstab nimmt, sind da einige Positionen in Frage zu stellen. Aber die Innenverteidigung ist in der Tat so eine Baustelle, die Dynamo tatsächlich hat. Nun muss man dazu bringen, wie du es gesagt hast, Soldi war verletzt. Lars Bünding, für mich nicht so richtig nachvollziehbar, warum der Junge gerade die ganze Zeit draußen steht, weil das ist ein gestandener, Zweitliga-erfahrener Spieler, der so viel schon durch hat, der ja nicht umsonst bei Dynamo inzwischen auch schon für beide Ligen für die nächste Saison verlängert hat. Also wundert mich ein kleines bisschen, aber gut, okay, wir sind nicht im Training dabei. Aber diese Innenverteidigung ist in der Tat, die bewirkt ein Bauchkrummeln.
Ich hatte so auch ein gewisses Bauchkrummeln und habe mit schon die Aufstellung vor dem Anpfiff erstaunt zur Kenntnis genommen und dachte dann, Jens, da bin ich, was du gerade gesagt hast, bin ich da bei dir, ist das jetzt Tatsache die eingespielte Innenverteidigung Böder Kubata. Aber das Spiel selber hat mich halt auch wieder überhaupt nicht überzeugt. Und da sind die Gegentore noch das Geringste, sondern insgesamt finde ich, in dem Duo funktioniert das nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, im Dezember war das anders. Da war es auch anders. Und da wartet die Mannschaft diesen Dezember-Flow, wo sie dann ausgelöst von dem Sandhausen-Erlebnis von einem Sieg zum anderen ja fast schon geeilt ist. Da hat das auch gepasst, aber jetzt sind wir im Januar, im Februar, das ist eine neue Konstellation und da scheint mir speziell David Kubata noch nicht so weit zu sein, eben dauerhaft Stammspieler in der dritten Liga zu sein. Aber ich bin auch bei Tim, wir sind nicht im Training, keine Ahnung, ich meine, letztendlich müsste man die Frage und werden wir die Frage Thomas Stamm stellen, was ihn immer wieder bewogen hat, jetzt auf diese Innenverteidigung zu setzen.
David Kubata ist für mich auch so ein Fall, da ist er wirklich noch sehr jung. Von dem hat niemand was erwartet. Mhm. Jeder hat den mehr oder weniger als Ersatzspieler gesehen. Als der dann plötzlich reingekommen ist, der hat ja überhaupt nichts zu verlieren. Er konnte nur gewinnen. Dann macht er gleich sogar noch ein Tor. Und dann läuft's erstmal und irgendwann realisiert auch er, oh, jetzt habe ich was zu verlieren, nämlich meinen Stammplatz. Und dann fängt's natürlich an, dass da auch vielleicht wieder Denkprozesse entstehen. Die muss man so einem Jungspieler einfach zugestehen. Das ist für mich völlig außen vor. Aber vielleicht gehört's auch mal wieder dazu, dass er nochmal Anlauf nimmt und dann erstmal wieder von draußen kommt, zur Ruhe kommt, sich über Trainingsleistung anbietet und dann reinkommt. Wäre zumindest eine Möglichkeit, die man sich vorstellen kann. Wie gesagt, da sind wir jetzt alles Trainer und wissen alles besser. Entscheiden muss es dann der Thomas Stamm.
Seht ihr noch weitere Positionen, wo verändert werden könnte mit Blick auf den Sonntag? Möglicherweise auf der linken Seite in der Abwehrkette. Da hat jetzt zuletzt Pipo Heise gespielt. Sascha Riesch hat das nach seiner Einwechslung nicht ganz schlecht gemacht, hat immerhin auch den Elfmeter rausgeholt.
Wobei Sascha Riech, kann ich mich erinnern, stand auch in einigen Spielen der Rückrunde in der Kritik. Da wurde eigentlich eher gefordert, jetzt bringt doch mal den erfahrenen Heise. Also dort sehe ich jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, die Lösung des Problems, indem du immer hin und her wechselst. Das ist wahrscheinlich wenig zielführend.
Nee, aber wenn wir auf den Sonntag gucken oder wenn wir über Leistungsprinzip oder eben auch vielleicht sichtbare Veränderungen reden, können wir hinten links, da können wir drüber reden. Klar, das sind zwei ganz verschiedene Spielertypen, Risch und Heise. Und das ist schon das, was Tim gerade beschrieben hat. Zuletzt haben wir gesagt, bringt den erfahrenen Heise. Jetzt sagen wir wieder, bringt mal wieder, lasst uns lieber mit dem kämpferischen Risch das probieren. Das ist so eine Kann-Entscheidung. Innenverteidigung hast du angesprochen, Jens.
Zazar-Position vielleicht noch.
Da Innenverteidigung sollte, müsste sich was tun. Zazar-Position, ich meine, Tom Berger ist halt auch oft gelobt worden. Aber keine Ahnung, wie sein Fitnesszustand gerade ist. Meine Frage habe ich ja vorhin schon mal aufgeworfen, wäre zum Beispiel die, was ist denn mit der rechten Seite mit Jakob Lemmer? Wer wäre denn das Backup für ihn, wenn man da jetzt wechseln will? Ist uns in der Redaktion erstmal so spontan gar keiner eingefallen. Und letztlich können wir die Frage auch für links stellen. Dominik Kotor, der hat ja natürlich einen sehr, sehr guten Einstand gehabt, hatte jetzt am Samstag ein schwächeres Spiel, was man ihm zugestehen muss. Also das kann ja nicht immer laufen wie gegen Aue. Und trotzdem auch da die Frage, wer wäre dann derjenige, der ihn ersetzen kann und soll und das auch ein Stück weit positionsadäquat. Bei Mika Bauer bin ich mir da nicht sicher, ob der jetzt der klassische Außenspieler ist.
Also wenn ich die rechte Seite jetzt mal hinnehme, hätte man zumindest die Option, Jonas Sterner vorzuziehen und dann Claudio Kammerknecht auf die Rechtsverteidigerposition zu setzen. Hat er oft genug und lange genug und gut genug auch gemacht. So wurde ja auch mal begonnen. Nur kann man sicherlich darüber philosophieren, ob das vielleicht mal eine Möglichkeit wäre, um dem Jakob Lemmer mal eine Auszeit zu gönnen oder ob die Überlegung des Trainers eben bewusst ist, er will einen offensiv starken Verteidiger haben, damit über rechts quasi Doppelpower da ist. Dann müsste sich natürlich Jakob Lemmer vielleicht noch ein Müh mehr reinigen. Aber dass es überhaupt keine Option gibt, das sehe ich nicht ganz so.
Naja, also Jakob Lemmer ist der Spieler für besondere Momente, aber eben nur für Momente.
Nun ist es aufgrund der Gesamtsituation für ihn natürlich schwierig gewesen, dort für Akzente zu setzen, weil die Stuttgarter halt so massiv drin gestanden haben. Es war ja auf der anderen Seite nicht anders. Auch Dominik Kotor hat sich ein ums andere Mal festgebissen, ist nicht vorgekommen. Also da jetzt zu sagen, ach, wir stellen da einfach mal jemand anders hin und dann wird alles gut. Das wird nicht funktionieren, zumindest nicht, wenn die Grundeinstellung eine andere wird.
Bin ich bei dir, das war am Samstag so ein kollektives Versagen und man hätte sich dann auch kollektiv aufraffen müssen. Aber, und da will ich noch mal ganz kurz hinzukommen, es ist natürlich dann wirklich so, das Rufen im Walde ist nicht zu überhören. Alle sagen, Mensch, das ist schon wieder Frühjahr 2024 reloaded.
Und Thomas Stamm, ich kann mich noch gut daran erinnern, hat sich gewünscht, dass das nicht mehr passiert.
Ja.
Aber ich habe es eingangs
schon. Was kannst du dagegen tun? Das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und der Rückrundenstart, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, da kannst du jetzt nicht von einem gelungenen Rückrundenstart sprechen.
Genau das ist das Problem und es ist alternativlos, sich darüber Gedanken zu machen, wie es schon mal gewesen ist, ob das der Mannschaft schmeckt oder dem Trainerteam oder nicht. Es ist mit solchen Spielen alternativlos.
Ihr sagt ja jetzt alle, 1860 München ist jetzt eigentlich der gemachte Gegner. Die Bilanz der letzten Spiele ist richtig gut. Letzten 5 Spiele, 3 Siege, ein Remis, eine Niederlage. Da kann man schon davon sprechen, dass Dynamo der Gegner liegt. Allerdings die Löwen unter dem neuen Trainer Patrick Klöckner stabilisiert und immer noch ungeschlagen. Also unterschätzt mir die nicht.
Ich würde auch nicht davon sprechen, dass 1860 jetzt der ideale Gegner ist. Ich würde sagen, Sonntag ist der ideale Zeitpunkt, um zu zeigen, dass man in der Lage ist, aus dem Stuttgart-Spiel seine Lehren gezogen zu haben. Ob der Gegner dann Energie Cottbus ist oder Wien Wiesbaden oder in dem Fall 1860 München, das muss eigentlich völlig egal sein, weil man mit ganz breiter Brust und mit ganz viel Überzeugung und Energie dort reingehen muss und dem Gegner zeigen muss, pass mal auf, heute hier nicht mit uns. Und dann ist es eigentlich völlig wurscht, was der für ein Wappen auf der Brust hat.
Der Zeitpunkt ist ideal mit den Gegebenheiten. Flutlichtspiel Sonntagabend. Das, denke ich, macht schon immer emotional noch ein bisschen was aus. Und dann ist es eben genau das, was ich beschrieben habe. 1860 wird niemand unterschätzen. Einfach bei dem Verein immer noch mehr mitschwingt, als eben, wenn du gegen Stuttgart 2 spielst.
Dann holen wir uns zu 1860 München, also zu den Löwen, noch ein paar Infos ein. Wir haben im Sender einen kleinen Löwen-Insider, Jannis Müller, und der schätzt die Lage bei den 60ern folgendermaßen ein.
Ja, servus Jens. Es sind nach wie vor keine entspannteren Fahrwasser bei den Münchner Löwen, auch wenn sich die Lage sportlich zumindest ein bisschen beruhigt hat. Nach der Talfahrt über Weihnachten und den Jahreswechsel kam das Aus für Giannikis als Cheftrainer erst nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr. Das war in den Augen vieler 60er-Anhänger viel zu spät. Mit Patrick Löckner wird nun nach 3 Spielen klar, der Mann hat eine Idee. Die Stimmung im Löwenlager ist nach 2 Unentschieden und einem Sieg gegen Viktoria Köln ganz vorsichtig optimistisch. Man sieht Fortschritte im Spiel der Mannschaft und hat sich dazu mit Leihspieler Dixon Abiyama von Zweitligist Kaiserslautern im Sturm und Anderson Lukokwi aus Braunschweig für die Abwehr verstärkt. Also wer ein Fazit ziehen möchte, wenn man in Dresden den Punkt mitnehmen kann, dann geht das so schon in Ordnung. Das ist zumindest die Meinung vieler Löwenfans. Ruhe kommt derweil ins Präsidium von 1860 weiter nicht. Nun wurde noch bekannt, dass Robert Reisinger ab Sommer kein Präsident der Löwen mehr sein wird. Der hatte das Team nach dem Abstieg aus der zweiten Liga übernommen und 8 Jahre lang geleitet. Nachfolger soll Gernot Mang werden. Das alles ist aber eine Entscheidung, die die aktuelle sportliche Situation zum Glück nicht allzu sehr belastet.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Dann ploppt da Donnerstagabend, Freitagvormittag die Fitnessstudio-Debatte auf rund um Stefan Kutschke, der ja Gesellschafter gewesen ist in einem Fitnessstudio in Dresden und einer seiner Mitgesellschafter muss wohl Verbindung zur rechten Szene gehabt haben. Der Verein hat dann am Freitagmittag ein Statement rausgegeben, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus haben in der SGD natürlich keinen Platz. Stefan Kutschke hat auch nochmal ein Zitat gegeben, seine persönliche Haltung zum Ausdruck gegeben und hat sich auch in der Beziehung nie irgendetwas ansatzweise zu Schulden kommen lassen. Erste Frage, glaubt ihr, also das glaube ich nämlich nicht, dass das irgendwie ansatzweise einen Einfluss auf den Samstag gehabt hat?
Also ich denke, da sollten die Spieler, und wir reden ja von gut bezahlten Profis, durchaus in der Lage sein, sich dafür nicht verrückt machen zu lassen. Sicherlich sind das Nebengeräusche, die jetzt nun nicht unbedingt förderlich gewesen sind, aber dass das auch nur ansatzweise eine Erklärung dafür ist, wie das Spiel gelaufen ist, das halte ich für ausgeschlossen und das darf einfach auch nicht sein.
Also ich glaube schon, dass es Stefan Kutschke sehr beschäftigt, aber das hat jetzt 0,0 Einfluss auf das Spiel am Samstag, weil er saß ja die ganze erste Halbzeit auf der Bank und machen wir uns nichts vor, alle anderen Spieler, die werden das mit Interesse zur Kenntnis genommen haben, die Enthüllung da rund um das Fitnessstudio. Aber das hat ja nichts mit denen zu tun. Und das hat auch nichts mit dem Spieler Stefan Kutschke zu tun, der für sie Tore erzielen soll oder Elfmeter verwandelt oder die Ansprache hält vor dem Anpfiff. Also ich glaube, das muss man jetzt so trennen, dass deswegen ein Torwart nicht anders hält oder ein Spielaufbau nicht anders läuft. Also das eine hat in dem Fall mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Der Verein hat dann, ich habe es gerade schon zitiert, am Freitag dieses Statement rausgegeben. Und man muss wirklich nochmal, Tim, sagen, Stefan hat sich ja diesbezüglich in der Vergangenheit wirklich nie was zu Schulden kommen lassen.
Ja, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Ich finde aber, ohne das jetzt noch ansatzweise aufbauschen zu wollen, man muss auch immer ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen, Ursache und Wirkung. Kutsche ist ein astreiner Sportsmann, da müssen wir überhaupt nicht weiter diskutieren. Dass das dann solche hohen Wellen schlägt, das ist leider in unserer Zeit so. Aber ich würde mir wünschen, es ist eine Reaktion erfolgt, es kam ein ganz klares Statement und dann lasst uns einen Haken dahinter machen und dann ist das Thema durch. Da muss jetzt hier niemand wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Das wäre in meinen Augen übertrieben.
Bin ich bei dir. Also es gibt sportlich genügend Probleme und die Mannschaft hat momentan auch aufgrund dieses Rückrundenstarts genügend Probleme und da braucht es nicht noch andere Baustellen.
Es ist ja auch alles gesagt. Also es gab die Enthüllung, das hat niemand in Frage gestellt. Stefan Kutschke hat sich dazu geäußert, der Verein hat sich dazu geäußert und damit können wir da für einen Moment den Haken dran machen. Ähnlich wie bei der Aufstellung, warum jetzt Kubata und Böder spielen und nicht Bünning, da müssten wir Thomas Stamm fragen. Wenn jetzt die Frage steht, wie konnte denn das passieren, Stefan? Wie kannst denn du ein Fitnessstudio gründen mit solchen Leuten? Da müssen wir mit dem Stefan Kutschke reden und müssen wir die Frage an ihn richten. Und solange er sich dazu nicht äußert, verbieten sich da auch, finde ich, Spekulationen. Und ich finde das ein Stück weit wohlfeil, jetzt zu sagen, das geht absolut nicht, das darf nie sein. Na klar darf das nie sein, aber danach lässt sich auch immer schlau reden und kann man immer alles sagen, da muss man, ja, wenn man selber in der Situation steckt, ist das immer nicht so einfach. Und ich glaube, da bin ich mir sicher, den Stefan Kutschke wird das alles schon sehr bewegen, weil das sind eben auch, wie auch immer, tiefe und lange Freundschaften dabei. Und ich sag mal so, eine Freundschaft geht da manchmal auch politisch auseinander. Ohne da jetzt, Tim hat es gesagt, ist ein total sensibles Thema. Und jetzt von außen da jetzt irgendwie Empfehlungen zu geben oder gar irgendwie Urteile abzugeben, halte ich für total falsch. Der Verein hat, finde ich, professionell reagiert. Stefan Kutschke hat seine Entscheidung getroffen. Ich habe gehört, es stand dann wohl zur Wahl. Entweder er bekennt sich zu seinem Fitnessstudio oder er bekennt sich zu Dynamo. Wir wissen, was er getan hat. Er hat sich zu Dynamo bekannt und ist jetzt dabei, die Gesellschafteranteile zu verkaufen. Und damit ist das Thema für mich im Moment erstmal abgehakt.
Wobei man da vielleicht auch nochmal sagen muss, das ist auch deswegen nicht leicht für ihn, weil er ist dort hat dort ganz viel Herzblut und Leidenschaft in das Projekt gesteckt. Und eigentlich ist es genau dafür ja gedacht, dass du Leuten eine Chance gibst, eben nicht planlos, ich sag mal salopp gesagt, rumzulungern, sondern ein bisschen was für deine Gesundheit zu tun, um dann eben vielleicht gerade solche Auswüchse dann eindämmen zu wollen. Nun ist das torpediert worden durch den Umstand, den wir jetzt gerade geschildert haben. Das ist sicherlich auch für einen Kutsche nicht einfach. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, das ist nicht ansatzweise fair, ihm da irgendwo in eine Ecke schieben zu wollen, weil Kutsche ist dafür einfach ein viel zu intensiver Sportsmann, bei dem da keine Zweifel bestehen.
Ja, und ich bin bei dir, Tim. Wenn jetzt immer jeder sagt, ja, das hätte man wissen und hin und her, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, das muss man einfach mal so sagen. Und im Nachgang sind dann immer alle schlauer und schreiben irgendwas und wissen es, haben es vorher schon alles genau gewusst.
Das ist tatsächlich so, dass leider ein gesellschaftliches Problem, dass da ganz schnell mit Fingern auf andere gezeigt wird und wahrscheinlich hat jeder vor der eigenen Haustür genug Dreck, um da mal ein bisschen aufzukehren.
Zwei andere Themen will ich noch mit euch ansprechen, weil wir ihn alle gut kennen. Wie bewertet ihr denn die Lage von Christian Fjell in Berlin? Mehr als angespannt, oder? Also läuft gar nicht bei der Hertha für den Fiello.
Ich habe, als er den Job angenommen hat, für mich gedacht, ob er da eine gute Entscheidung getroffen hat, weil es ist bei Dynamo schon ein aufgeregtes Arbeiten gewesen. Nürnberg ist sicherlich ein aufgeregtes Umfeld, aber das ist ja mit Hertha BSC nicht ansatzweise zu vergleichen. Da ist ja also das Umfeld, die Ambition, die Missgeschicke in den letzten Jahren ja fast schon so exorbitant, dass du da also die Wahrscheinlichkeit, auf die Siegerstraße zu landen, für mich relativ gering waren. Und ehrlich gesagt, tut mir leid.
Ja, auf der anderen Seite habe ich gehört und gelesen, dass die Voraussetzungen im Sommer für ihn wirklich richtig gut gewesen sind. Selten hat es einen Trainer so gut gehabt wie er. Er konnte dort wirklich was aufbauen. Die Fans waren ruhig. Es gab dieses Bund, was durch den tragischen Tod des Präsidenten gestrickt wurde, zwischen Mannschaft und der aktiven Fanszene. Also er hätte dort schon was aufbauen können.
Du weißt, wie es ist. Das ist ja bei solchen ambitionierten Vereinen ja ganz oft so. Die Zeit, was aufzubauen, hast du ja nicht. Ja. Du musst ja im Prinzip sofort liefern. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du vielleicht beim SC Freiburg mal ein bisschen was probieren. Wahrscheinlich noch besser in der zweiten Mannschaft, so wie das bei Thomas Stamm jahrelang gewesen ist. Dann führt das zum Erfolg. Irgendwann greifen die Mechanismen. Aber du kannst nicht erwarten, dass du innerhalb von ein paar Wochen dort quasi den Fußball neu erfindest und dass du dann in Ruhe weitermachen und experimentieren kannst, wenn es mal nicht so läuft.
Und Markus Anfang? Schickt sich jetzt an, in der zweiten Liga Richtung Aufstiegsplatz zu schauen. Also bislang in dieser Rückrunde noch ungeschlagen.
Das war interessant am Samstagabend. Ne? Da treffen zwei Ex-Dynamo-Trainer aufeinander. Und der eine muss jetzt mehr denn je um seinen Job fürchten. Und der andere darf mehr denn je vom Aufstieg in die erste Bundesliga ja zumindest träumen, nachdenken und es ins Auge fassen. Also da sind schon interessante Entwicklungen, wenngleich mich das bei beiden ein Stück weit bestätigt. Also bei Christian Fell waren ja viele der Meinung, dass er damals zu früh Cheftrainer bei Dynamo geworden ist. Gleichwohl alle gewusst haben, gerade im näheren Vereinsumfeld, es ging nicht anders. Und er selbst hatte ja auch keine Wahl. Er ist gefragt worden, willst du es machen? Zeige mir den, der dann sagt, nein, ich möchte erstmal noch weiter in der A-Jugendtrainer bleiben. Von daher war auch eine Verkettung, jetzt, wo man es im Nachhinein sagen muss, halt für ihn jetzt nicht günstiger Umstände. Und ja, dann hat er in Nürnberg ja in der zweiten Mannschaft sehr gute Arbeit gemacht, ist dann über Dieter Hecking dann zum Cheftrainer Nürnberg geworden. Und Tim hat es beschrieben, Hertha BSC ist eben, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich will nicht sagen Dynamo Dresden in groß, aber die Stadt ist halt einfach größer und es reden mal noch ein paar mehr Leute mit und es gibt ein paar mehr Medien und das Stadion ist nochmal größer und die Erwartungshaltung und die Tradition ist länger und größer. Insofern schwieriger Job. Und bei Markus Anfang sagt jeder, ein sehr, sehr guter Trainer. Ich meine, wir haben oft genug rausgearbeitet, warum es in Dresden nicht geklappt hat. Und auch da wäre es spannend, jetzt nochmal rückblickend mit Markus Anfang zu reden, was er jetzt für Punkte mitgenommen hat aus Dresden. Aber er hat in Kiel, das war ja so der Ausgangspunkt, gezeigt, eine Mannschaft zu entwickeln. Er hat ja auch die Mannschaft in Dresden entwickelt und hat sie einen sehr guten Fußball spielen lassen. Leider hatte sie dann keinen Plan B parat. Und offensichtlich greift das jetzt in Kaiserslautern wieder.
Wobei man das ein bisschen relativieren muss. Ich habe mich jetzt gerade nach diesem Spiel ein bisschen damit beschäftigt. Auch Markus Anfang stand in der Hinrunde unfassbar in der Kritik. Mhm. Da hat das nämlich alles nicht so schnell funktioniert, wie es sollte. Dann sind die aber in den Flow reingekommen. Ich fand das ganz interessant, dass der Lauterner Torwart nach dem Sieg bei Hertha gesagt hat, wenn wir so weiterspielen, werden wir nicht mehr lange Erfolg haben. Das heißt also, die machen aus wenig im Moment sehr, sehr viel, sind aber zumindest so weit von den Sinnen geschärft, dass sie sagen, wir haben im Moment einfach auch das nötige Spielglück, spielen nicht unbedingt gut, aber haben am Ende den Punkt- und Torerfolg auf unserer Seite. Also die können das ganz gut einordnen. Es sieht von der Ferne so aus, dass das jetzt quasi der Weg ist, den sich Markus Anfang immer gewünscht hat. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass das schon auf tönernen Füßen alles steht und noch lange nicht eine Entwicklung ist, wo man sagen kann, das ist ein Trend.
Was nehmen wir also mit? Tim hat es gerade gesagt, es lohnt sich eben doch immer genauer hinzuschauen, ne? Weil der erste Eindruck womöglich nicht der einzig wahre ist.
Aber ich gebe zu, mache ich auch nur selten, außer bei Dynamo.
Eine Sache noch ganz zum Schluss, weil Tim ja sehr intensiv sich auch mit den Dresdner Eislöwen beschäftigt, die momentan Tabellenerster in der DEL2 sind, wirklich vom Aufstieg träumen können, klar, Playoffs. Und Tino, der Bob, Sportexperte ist. Und bei beiden Sportarten gibt es ja diesen, in Anführungszeichen, Dopingfall und ganz unterschiedliche Auslegungen. Simon Wolf, der Anschieber von Francesco Friedrich, darf aktuell nicht. Dane Fox, der Starstürmer von den Eislöwen, darf. Könnt ihr mir erklären, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird?
Das ist relativ einfach zu erklären. Darf nicht, stimmt auch beim Bock nicht. Der wurde vom Verband vorsorglich aus dem Rennen genommen, damit dann im Falle einer Verurteilung nicht mögliche Rennergebnisse annulliert werden, die dann vielleicht für die Olympia-Qualifikation rausfallen und dann noch wichtig werden könnte. Bei Dane Fox ist es im Prinzip vom Fall ähnlich. Er wurde, wie auch der Bobfahrer, von der Nationalen Anti-Doping-Kommission nicht gesperrt. Das passiert nur dann, wenn es leistungssteigernde Mittel sind. Dann sagt die NADA sofort zick. Da es aber nachweislich kein leistungssteigerndes Mittel war, sagt die NADA, wir werden erst eine Entscheidung treffen, wenn der Fall aufgearbeitet ist. Und solange bleiben die Sportler von unserer Seite nicht gesperrt. Nun kommt im Eishockey noch dazu, dass man sich erkundigt hat, es würden selbst bei einer Verurteilung oder bei einer Strafe nachträglich die bis dahin erzielten Ergebnisse nicht annulliert werden, weil es keine Einzelsportart ist, sondern weil da eine ganze Mannschaft dranhängt. Und mit dem Wissen und mit der Tatsache, dass er nicht gesperrt wurde bis jetzt, sagt dann natürlich ein Verein für mich völlig zu Recht, also warum sollen wir dann unseren besten Spieler jetzt in dem Moment auf die Tribüne setzen? Von uns aus, mal davon abgesehen davon, dass wir ihn ja auch bezahlen und dringend seine Leistung und Tore und Assists brauchen, hat er gegen Krimmenschau wieder eindeutig bewiesen. Bei 4 Toren hat er da mit drin gehangen. Also das ist das, das unterscheidet das eine vom anderen, dass es eine Mannschaftssportart ist und das andere eher so eine Einzelsportart.
Hinzu kommt, dass der Simon Wolf, der Bob-Anschieber, ja auch bei einer internationalen Kontrolle sozusagen, also bei einer Wettkampfkontrolle aufgefallen ist, beim Weltcup. Das heißt, der ganze Analyseprozess läuft jetzt auch nicht über die nationale Anti-Doping-Kommission, sondern international. Und da sind die Wege, die Regularien, die Prozedere eben noch ein bisschen, offensichtlich ein bisschen schwieriger, aufwendiger. Nach allem, was wir wissen, ist das nach wie vor ein schwebendes Verfahren, aber die Saison, und das ist halt der Unterschied, jetzt zum Dan Fox, zum Eishockeyspieler, ist jetzt für Simon Wolf de facto durch. Die nächste große Frage wird sein, wie sieht's mit Olympia im nächsten Winter aus? Und das wird sich, denke ich, in den nächsten, hoffen wir mal, Wochen, aber vielleicht auch erst Monaten entscheiden. Ich meine, Dopingverfahren sind manchmal sehr, sehr langwierige und auch juristisch spitzfindige Angelegenheiten, wo es am Ende gar nicht mehr darum geht, was hat er jetzt genommen oder wann, sondern wie sind jetzt die genauen Regularien und wer hätte da wann, wo, wie irgendwie vielleicht Einspruch einlegen müssen oder legt dann Einspruch ein. Insofern will auch der Deutsche Bobverband jetzt keinen Fehler machen und hat Simon Wolf erstmal vorsorglich, sag mal, aus dem Rennbetrieb, aus dem Wettkampfbetrieb rausgenommen, was gerade beim jungen Anschieber, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, der ist ja nur gerade erst im Sommer von der Leichtathletik in den Eiskanal gewechselt, ja doppelt und dreifach schwer wiegt, weil Simon Wolf jetzt jeden Wettkampf gebraucht hätte, auch mit Blick auf Olympia.
Das stimmt. So, dann halten wir fest, am letzten Wochenende haben eigentlich alle Dresdner Teams geliefert. Die Eislöwen gegen Grimmitschau, Tim hat es gerade gesagt. Der HCL Florenz gegen Dessau Roßlau, die DSC Volleys gegen Münster und auch die Titans haben geliefert, haben zum Beispiel Sonntagabend in Düsseldorf gewonnen. Nur die ruhmreiche Sportgemeinschaft hat ein bisschen enttäuscht.
Das wollte ich ja sagen, wenn ich euch beiden schon mal hier habe, den Eishockey-Experten und den Handball-Experten, stellt euch das mal vor. Die beiden Truppen gehen hoch und Dynamo nicht.
Nee, das ist die falsche Herangehensweise.
Ach so, alle drei. Machen wir hier Schluss. Also,
nee. Tino. Das wird der Dreifachaufstieg. Am Ende wird das der Dreifachaufstieg, weil Dynamo jetzt die entsprechenden Lehren daraus ziehen wird. Okay. Und tatsächlich, der HCE ist ja auch nur noch 3 Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Also hier entsteht wirklich was.
Und wir träumen also vom Dresden-Triple.
Wir waren jetzt lange genug kritisch und pessimistisch und jetzt gehen wir optimistisch raus und sagen, wir haben 3 Chancen und warum sollen die nicht alle 3 durchkommen?
Ich Jens, hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier am Schluss wirklich so eine positive Wendung noch reinbekommen.
Jens, das liebe ich so an Dynamo und an Dresden. Wir hätten vor ungefähr 67 Minuten fast den Spielbetrieb eingestellt. Und
jetzt liegen wir uns in den Arm.
Liegen uns jetzt in den Arm und gehen mit der Zeile Dresden-Triple. Im Mai feiert die ganze Stadt.
Okay, na gut.
Mit der gehen wir jetzt raus.
Aha. Und wir spulen dann mal im Mai genau diese Worte einfach nochmal uns vor und gucken, was daraus geworden ist.
Gut. Tim Schlegel schreibt für die Kollegen der Bild. Tim, danke für deine Einschätzung.
Gerne. Ciao, ciao.
So, Tino, jetzt hoffen wir alle auf den Sonntag.
Bin ich bei dir. Man ist ja ein bisschen, wie gesagt, hin und her gerissen, was man nur von dem Samstagspiel halten soll. Ob es jetzt nur der einmalige Ausrutscher war und vielleicht atmosphärisch nach den Derbys begründet.
Sonntag ist ganz, ganz wichtig. Also danach dann geht's an die Ostsee. Das wird auch kein Selbstläufer. Ja, jetzt musst du sagen, was ist schon ein Selbstläufer in der dritten Liga?
Sehr gut, dass du alleine jetzt schon unseren Podcast in verteilten Rollen durchsprechen kannst. Weil das hätte ich gesagt, was ist schon einfach in der dritten Liga?
Aber du weißt, wie emotionsgeladen dieses Duell dort an der Ostsee ist. Also von
keine
daher
Frage.
Wäre die Sportgemeinschaft gut beraten, auch fürs Dynamo-Gefühl im Dynamo-Lande am Sonntag zum Ende des Wochenendes was Gutes zu erreichen.
Nur für unser aller Gefühl, sage ich
mal. Ja, definitiv.
Insofern, aber ich denke, das geht am Sonntag.
Ich nehme dich beim Wort. Und damit schließt sich der Kreis. Der selbsternannte Tippspielmeister, der in seinem Tippspiel auf Platz 10 liegt, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dort teilnehmen,
12.
ist zuversichtlich.
12.
Dann bist du ja quasi auf dem Relegationsplatz.
Ich glaube, bei uns gibt es keine Relegation. Wir spielen nach amerikanischem System. Bei uns kannst du nur Meister werden, aber absteigen kann niemand.
Okay, dann bist du quasi sowas wie die New York Jets des Tippspiels.
Da fehlt mir die Expertise.
Ja, aber die New York Jets sind nicht besonders gut in der NFL, um vom Football nochmal den Quervergleich zu machen. Tino, frohes Laufen. Verrätst uns ja immer noch nicht, wohin du läufst oder wann du läufst im Frühjahr. Da hoffe ich auch nochmal auf Aufklärung. Und uns allen dann ein gutes, sonniges und vor allem dynamisches Wochenende.
So machen wir es, Jens. Kannst du mich gerne beim Wort nehmen? Und ich nehme dich beim Wort und vielleicht sehe ich ja am Wochenende in Axel Keller.
Herzliche Grüße, bitte. Habt ihr euch länger unterhalten?
Ihr habt uns doch gar nicht unterhalten, oder? Wir haben uns doch gar nicht gesehen. Ich habe es nur in den sozialen Medien gesehen, dass der Axel jetzt auch läuft. Und das wollte ich dir mitteilen, um vielleicht bei dir den... Aber lass uns darüber nächste Woche reden. Schöne Woche.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.